Lass mich kurz beten. Herr, ich will dir einfach Danke sagen für diesen Vormittag. Ich will dir Danke sagen, dass es dein Tag ist. Ich will dir Danke sagen, dass wir hier so zusammengekommen sind. Und ich bitte jetzt einfach, sei du da für diesen Raum mit deinem Geist. Für den mit deinem Geist, komm du in unsere Herzen. Lass uns alles andere mal auf die Seite legen, dass wir uns auf dich konzentrieren können. Und ich bitte dich jetzt einfach, hilf du mir, dass ich dein Wort richtig rüberbringe. Dass es richtig verstanden wird und dass heute keiner heimgeht und nichts mitnimmt, sondern dass wir dich mitnehmen in unserem Herzen, dass es Auswirkungen hat. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ja. Ich habe mir Gedanken gemacht, gebetet, worüber rede ich heute? Und ich habe einen Titel gefunden, der mir sehr gut erscheint, weil er etwas widerspiegelt. Und zwar von der Enttäuschung und der Gnade. Eine Geschichte, wie sie heute noch passiert. Ja, wie kommt man auf so eine Geschichte? Ich muss mal ein bisschen ausholen. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Da hat sich bei mir etwas ereignet. Ich sage mal, es war einschneidend. Ich habe die Information bekommen, unsere Abteilung wird verlagert, mein Arbeitsplatz wird sich ändern und jetzt nicht nur um die Ecke ändern, sondern ich habe einen neuen Arbeitsplatz dann in Zukunft in Schweinfurt. Und Schweinfurt ist, wer das schon mal gefahren ist, weiß, dass es ungefähr 120 Kilometer entfernt ist und dass 240 Kilometer Arbeitsweg dann doch eine ganz schöne Stange sind. Und ich dann gebetet, oh Gott, das kann nicht sein. Das hast du bestimmt nicht mit mir vor. Du hast mir diese Stelle gegeben. Ich arbeite schon so lange dort. In meinem Alter findest du dann auch nicht was Neues. Und beim all die Wägen zusammenschieben ist vielleicht auch nicht eine Alternative. Naja, also ich wollte eigentlich schon noch weiter dort arbeiten. Gott, das kann nicht sein. Ich glaube das nicht. Ich glaube an dich. Du bist stärker. Du kannst Menschenherzen lenken wie Wasserbäche. So, das war so mein Gedanke. Also, eines Morgens kam ich in die Arbeit. Alle schauen mich traurig an. So, schau dir nicht so traurig. Unsere Abteilung gibt es nicht mehr. Wie, unsere Abteilung gibt es nicht mehr? Ja, die ist aufgelöst worden. Wie, die ist aufgelöst worden? Wir sind alle noch hier. Naja, aber die arbeiten umverteilt. Wir haben ganz neue Aufgaben, neue Funktionen. Ich, oh Gott, was ist jetzt los? Ich glaube an dich, ich sitze noch hier. Und solange ich hier sitze, bin ich nicht woanders. Also, du weißt, was ich brauche. Du kennst mich, Gott. Mach das. Okay. Das Ganze ging noch eine Weile so weiter, immer mehr Leute sind abgesprungen, immer mehr Leute sind gegangen, immer mehr Arbeit wurde auf immer weniger Schultern verteilt. Zum Schluss war noch eine kleine Schar üblich. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, dieses Jahr im Januar wurde uns offeriert, der Umzugstermin steht fest. Welche Freude! Ich war gerade, nee, nicht wirklich. Ein Umzugstermin, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Ja, ab 1. April seid ihr alle in Schweinfurt und es gibt auch schon Büroräume für euch. Und ich, nee, wäre jetzt gar nicht nötig gewesen. Also, so viel die Ausgangssituation, aus der ich rauskam. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war hocherfreut.
Ja.
Ja, wie ist es jetzt, diese ganze Situation mit der Enttäuschung, mit der Gnade? Ich sag mal, ich kann viele Dinge immer wieder gut beobachten. Und wir sind ja alle Kinder Gottes. Jetzt bin ich ja selber ein Vater vieler Kinder, um es so auszudrücken. Ja? 7 an der Zahl. Ja, und ich kann hier ein Lied der ganz besonderen Art davon singen, wie man sich denn so als Vater fühlt. Ne? Und was so die Gnade und die Enttäuschung angeht, wir selbst als Erwachsene, also auch ich, können uns der ganzen Sache nicht wirklich entziehen. Da stehst du plötzlich da und du hast einen sehnsüchtigen Wunsch. Und du merkst, das klappt nicht. Das klappt einfach nicht. Zumindest nicht ohne Hilfe. Und dieses Phänomen, das habe ich bei all meinen Kindern, und wie gesagt auch bei mir selber, ganz oft wahrgenommen. Und die Frage ist, wie reagiert Mensch darauf? Also ich kann jetzt mal von mir sprechen, bei euch ist es bestimmt anders. Aber zunächst mal versucht man das alles zu schaffen, was immer es ist. Und wenn es dann nicht klappt, was macht man dann? Dann reagiert man zunächst mal mit Verärgerung. Man ist schlicht und ergreifend sauer. Bei Kindern ist das Ganze dann oft ganz dicht gefolgt von einem Wutanfall. Ich konnte das letzte erst mal wieder ganz hautnah erleben. Ich will aber! Und was hat das Kind gemacht? Und ich dann, ich will aber! Ein richtiger Wutanfall. Aber wir als Erwachsene, wir sind ja schon reifer und viel weiterentwickelt. Wir reagieren da ganz anders. Bei uns kommt dann nämlich die Suche nach der Schuld. Weil irgendwer hat immer Schuld. Und zur Not ist es Gott. Ich denke mal, hier hat jeder seine eigene Geschichte und vermutlich haben alle solch eine Situation schon mal erlebt. Da wird ein Grund gesucht, besser noch ein Schuldiger. Mein Mann oder meine Frau haben mich nicht richtig unterstützt. Super Grund. Meine Freunde waren nicht da, als ich sie gebraucht habe. Kommt mir das bekannt vor? Der oder diejenige haben mich gar nicht als Partner verdient. Ich bin viel zu gut und es wird überhaupt nicht erkannt. Mein Chef, Kollege, Schulkamerad, Kommilitone haben was gegen mich. Vermutlich mögen die mich nicht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man auf Gott sauer wird. Okay, es ist nur bei mir. Gott, du siehst mich doch und mein Problem. Da habe ich ganz fest an dich geglaubt und jetzt kommt es ganz anders. Gott, was soll das? Da habe ich mit deinem Eingreifen gerechnet. Gott, wo warst du? Nachdem ich es nicht geschafft habe, habe ich doch nochmal extra zu dir gebetet. Gott, warum erfüllst du meinen Wunsch nicht? Sind alle so leise? Und dann folgt, was meist folgen muss. Die Enttäuschung. Enttäuscht von den Menschen der Welt, frei nach dem Motto, was kann ich von denen schon erwarten? Aber dann kommt auch gleich wieder Gott ins Spiel. Na, von ihm hätte ich schon Hilfe erwartet. Aber Gott schweigt. Und dann fühlen wir uns endgültig allein und einsam. Vielleicht sogar verstoßen oder vergessen. Und dann kommt Zweifel und Frust dazu. Schon ist sie wieder da, die Frage nach der Schuld. Aber plötzlich richtet sie sich gegen einen selbst. Hab ich alles richtig gemacht? Liebt mich Gott nicht mehr? Habe ich gesündigt? Zu wenig im Wort gelesen oder gebetet? Und mal ganz ehrlich, wer kennt solche Fragen nicht? Wer hat es noch nicht erlebt? Je größer die Enttäuschung, desto länger hat man damit zu kämpfen. Und desto tiefer sitzt der Schmerz. Aber das war doch schon immer so. Und auch die Bibel kennt solche Geschichten. Gerade in der Zeit zwischen der Kreuzigung und dem Erscheinen Jesu als Auferstandener. Hier möchte ich mal eine ganz bekannte Geschichte herauspicken, die jeder von uns kennt. Zwei Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. Und man könnte sie, wer die Geschichte kennt, durchaus als enttäuschte Gläubige bezeichnen. Was war passiert? Jesus wurde ans Kreuz genagelt und begraben. Und die Jünger, sie sind am Boden zerstört. Alles vorbei. Viele der Jünger verlassen Jerusalem, den Ort des Geschehens. Also nicht nur die zwei. Sie gehen zurück zu ihren Familien, dorthin, wo sie hergekommen sind. Auch die beiden Emmausjünger. Enttäuscht von Gott. Ja, war ich enttäuscht? Ja, ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht, weil ich das nicht erwartet hätte, dass die das tatsächlich umsetzen. Hätte jetzt das sein müssen, hey Gott, wo soll ich, meine Familie, die sieht mich ja nicht mehr. Das kann doch jetzt nicht sein. Habe ich Schuld gesucht? Ja, ich habe Schuld gesucht. Habe ich Schuld bei anderen gesucht? Habe ich Schuld bei mir gesucht? Ja, selbstverständlich. Wo hätte ich sie suchen sollen? Woran liegt das? Das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe doch alles richtig gemacht, nichts falsch gemacht. Aber ich sage mal, gehen wir nochmal zurück zu meinen Kindern. Gehen wir nochmal, schauen wir mal das Ganze aus der Vatersicht an. Der Wutanfall, das klappt ja alles nicht. Und ich als Vater bin eigentlich greifbar. Ich bin in der Nähe, ich bin ja da. Ist ja nicht so, dass ich weg wäre. Ich schaue mir das Ganze ja an. Was machen wir in der Situation? Ja, was mache ich in der Situation? In der Regel schaue ich erst einmal eine Weile zu. Denn meine Kinder sollen ja lernen. Und wie sollen sie lernen, wenn ich ihnen von vornherein alle Probleme beiseite schaufel? Dann können sie nicht lernen. Also schaue ich mir die Sache erst einmal an. Aber dann, in aller Regel, helfe ich dann doch. Aber nicht, weil es irgendjemand durch sein Verhalten oder seinen Wutanfall verdient hätte. Irgendwie ist das dann sowas wie Gnade. Die kann dann keiner verdienen, denn sonst wäre es ja ein Verdienst. Und nicht Gnade. Aber gehen wir nochmal zurück zu unseren Jüngern, die enttäuscht waren und nur noch weg wollten. Die beiden waren am absoluten Tiefpunkt. Und in der Situation begegnet ihnen ein Unbekannter, der sie eigentlich nur eine kurze Wegstrecke begleitet. Diese Begegnung mit diesen Menschen verändert die Realität, die Wirklichkeit dieser Jünger grundlegend. Was macht er? Er spricht mit ihnen ganz ruhig. Ruhig und sachlich. Er erklärt ihnen alles genauso, wie es ein Vater macht. Da ist keine Anklage. Frei nach dem Motto, ihr kehrt mir den Rücken und haut ab. Da ist keine Strafe, auch kein Tadel, nichts dergleichen. Es wird einfach erklärt, wie ein Vater seinem Kind erklärt, warum etwas so ist, wie es ist. Und noch am selben Abend kehren sie wieder um. Es war Gnade. Aber was ist Gnade eigentlich? Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren hatte ich in meinem Hauskreis, ich hatte einen Hauskreis, einen relativ großen Hauskreis, Dagoschi, einen jungen Mann, den du wahrscheinlich auch noch kennst. Und dieser Mann wollte nur eines haben, eine einzige Sache, möglichst gerecht vor Gott erscheinen. Und eines seiner allergrößten Probleme war, er hielt sich stets für unwürdig und schuldig. Enttäuscht euch nicht, das ist ein mächtiges Problem. Er meinte gar, Gott verhält sich ihm gegenüber streng, weil er es nicht verdient hat. Und ganz schlimm, er konnte nicht mit dem Rauchen aufhören. Entschuldigung. Jetzt weißt du, wer es ist. Ich bin süchtig, daher muss Gott mich für unwürdig halten. Und kein Treffen, an dem er nicht sein Herz ausgeschüttet hat. Und wir viel für ihn gebetet haben. Und der Hauskreis war, wir haben abends angefangen, der ging manchmal bis weit nach Mitternacht. Und wir haben wirklich viel gebetet. Eine Frage, war er glücklich? Nein, der war nicht glücklich. Fühlte der sich erlöst? Ich meine, er hat gebetet, er war Christ. Nein, es war alles eine Last. Und das war das Ende vom Lied, er wurde schwermütig. Irgendwann kam er dann überhaupt nicht mehr. Und er war auch nicht mehr telefonisch erreichbar. Er war einfach weg. Von der Bildfläche verschwunden. Und nach ungefähr einem Jahr tauchte er dann wieder auf und war vollkommen verändert. Er hat inzwischen eine Frau kennengelernt, Und die hat das geschafft, was keiner von uns konnte. Sie lehrte ihn die Gnade Gottes. Und jetzt könnt ihr es glauben oder nicht, aber die Veränderung, ich habe in meinem ganzen Leben bei keinem Menschen jemals so eine Veränderung gesehen. Jeder zweite Satz lautete inzwischen von der Gnade. Er lebte aus der Gnade, es war Gnade, alles war Gnade und die Gnade war alles. Für ihn war alles Gnade. Und nicht, dass er jetzt fehlerfrei war. Und auch nicht, dass er alles lockerer sah wie vorher. Das war überhaupt nicht der Hintergrund. Er war plötzlich in der Lage, loszulassen. Seine Probleme und sein Versagen bei Gott hinzulegen. Er musste nicht mehr jeden Kampf kämpfen. Die Gnade in seinem Leben war gewissermaßen, und das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, allgegenwärtig. Die war omnipräsent, die war immer da. Es war unglaublich. Und er war glücklich über einen gnädigen und barmherzigen Gott. Er konnte diese Gnade annehmen. Er starb als junger Mann in seinem Bett. Und wie ich erfahren habe, und zwar aus erster Quelle, mit einem lächelnden Gesicht. Keine traurige Geschichte, eine tolle Geschichte. Angesichts dieser Geschichte habe ich mich gefragt, wo finde ich mich in dem Thema? Was Enttäuschung betrifft, habe ich, wie vermutlich jeder von uns, reichlich Erfahrung gesammelt. Aber was die Gnade betrifft, hier tappe ich immer wieder gern in Fallen und versuche zu kämpfen, wo es gar nicht nötig ist. Manchmal versuche ich, alles zu kontrollieren und vergesse über der ganzen Situation, dass es jemand gibt, der eigentlich alles unter Kontrolle hat und der mich beobachtet, wie ein Vater seine Kinder beobachtet, um rechtzeitig einzugreifen. Ob ich Gnade erfahren habe, steht außer Zweifel, denn schon allein die Tatsache, dass ich heute hier sitze, kurz nach meinem 5. Geburtstag, der Wiedergeburt, ist Gnade pur. Darüber hinaus habe ich Gnade und Gnade erfahren. Und das nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil Gott so gnädig ist. Was mein Thema angeht, was ich vorhin erzählt habe, die Geschichte mit meiner Arbeit, ja, so habe ich auch da Gnade erfahren. Ich konnte aus dieser ganzen Situation mehr Vorteile ziehen, als es Nachteile hat. Ja, ich muss nach Schweinfurt fahren. Nein, ich fahre nicht jeden Tag. Nein, ich muss auch die Kosten dafür nicht tragen. Die Mehrkosten werden mir erstattet. Und selbst die Arbeitszeit, die ich jetzt Fahrzeit habe, was ich mir bezahle. Es ist Gnade, nicht weil ich es verdient hätte. Ich habe es bekommen. Und es macht es erträglich. Und es macht es nicht nur erträglich, es macht es schön. Meine Woche schaut plötzlich anders aus. Aber sie schaut nicht schlechter aus. Sie ist neu, vollkommen verändert, aber nicht nachteilig. Aber was ist jetzt Gnade? Und wie bekommt man Gnade? Wie bereits erwähnt, die kann sich keiner verdienen. Weder durch fromme Übungen, noch durch irgendwelche Strichlisten für erbrachte geistliche Leistungen oder sonst irgendwas, weil sonst hätte ich keine Gnade erfahren. So, was aber nicht bedeutet, dass unser Glaubensleben keine Werke ausweisen soll. Aber das steht in keinem Zusammenhang mit Gnade. Aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Epheser 2, 8 und 9. Ja, nun erfährt der eine Gnade und der andere läuft scheinbar immer wieder gegen die Wand. Aber Gnade ist eines definitiv nicht. Es ist nicht die Erfüllung von Wünschen, sondern vielmehr das Bewusstsein, Mir als Gotteskind dienen alle Dinge zum Besten. Auch wenn es nicht danach aussieht. Und glaubt mir eins, die Erfahrung habe ich öfter gemacht. Ich habe mal die Situation erlebt, da war ich selbstständig und ich musste die Selbstständigkeit aufgeben. Es war plötzlich alles bergab, es war gesundheitlich nicht mehr in der Lage. Es sind viele Dinge nicht mehr gelaufen, ich habe die Geschichte schon öfter erzählt. Und letzten Endes hat alles danach ausgesehen, als hätte ich Gott mich vergessen. Aber es war Gnade. Und letzten Endes würde ich heute mit hier sitzen. Viele Dinge wären anders gelaufen. Und rückblickend betrachtet, und das ist das Schöne, wir schauen immer, letzten Endes geht es bei uns immer in eine ungewisse Zukunft. Aber das ist der Glauben, weil der Glauben ist ja nicht das Schauen. Schauen kann ich, wenn ich zurückschaue. Aber Glauben muss ich nach vorne, ich muss glauben in etwas Ungewisses hinein. Und wenn ich das glauben darf, und Glauben heißt Vertrauen, wenn ich darauf vertrauen darf, dann kann ich das letzten Endes ja belassen. Dann muss ich nicht kämpfen, dann erlebe ich das. Der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden. 2. Chroniker 30. Gnade ist auch nicht, das kann man ganz gerne, und man versucht es auch ganz gerne mal, ist auch nicht, die Gnade zu erfahren, ist auch nicht dafür das Zeichen, dass du von Gott mehr geliebt wirst. Es ist auch nicht ein Zeichen dafür, dass du Gott näher stehst als andere. Sondern Gnade ist letzten Endes ein Akt Gottes, an dem der sie erfährt. Also nicht umgekehrt. Ich kann nichts dazu beitragen. Wenn ich jetzt 2 Stunden statt 1 Stunde Bibel lese oder 4 Stunden statt 2 Stunden bete, das ist es nicht. Daran liegt es nicht. Es geht von Gott aus. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. 2. Korinther 12, 9. Aber Gott verhält sich ähnlich wie ein Familienvater. Ich muss das immer wieder sagen, mir fällt das immer wieder auf, weil ich das, wie gesagt, schon ein paar Mal durch habe und das immer wieder sehe, wie wir uns verhalten. Und ich denke mir manchmal, Gott, was denkst du manchmal über mich, wenn ich so meine Kinder anschaue? Du musst wirklich Gedanken haben. Aber die Bibel sagt dir was anderes, welche Gedanken er hat. Ja. Er verhält sich wie ein Familienvater. Wenn meine Kinder meinen, es besser zu wissen und ihren eigenen Weg zu gehen, dann bin ich nur ein Wegweiser. Ich werde mich nie ungewollt einmischen. Gott drängt sich nicht auf. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, 13. Wir müssen eigentlich nur erkennen, dass wir es mit einem Vater zu tun haben, der gerne barmherzig, hilfsbereit und gnädig ist. Lass dich mit einem Wort schließen. Lasst uns nun freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Epheser 4, 16. Herr, ich will dir einfach danken für dein Wort. Ich will dir danken, Herr, dass du ganz genau weißt, dass jeder Einzelne braucht, Herr. Dass du ganz genau weißt, Herr, wo wir enttäuscht worden sind oder gerade enttäuscht werden, Herr. Dass du ganz genau weißt, wo wir gerade kämpfen und strampeln. Aber dass du da bist und dass du ein Vater bist, ein lebendiger Vater bist, einer, der gnädig ist, einer, der barmherzig ist, einer, der ganz genau weiß, was wir brauchen. Und wie dein Wort sagt, Herr, wenn wir deine Kinder sind, dann dienen uns alle Dinge zum Besten, auch wenn sie im Moment nicht danach aussehen. Aber du kannst es richten, Herr. Du kannst es machen. Wir müssen dir vertrauen, Herr. Und ich bitte dich einfach, schenk du dieses tiefe Vertrauen, Herr. Schenk du auch dieses Bewusstsein, dass du da bist und dass wir nie tiefer fallen als in deine Hand, Herr. Schenk du uns hier wirklich diese Erkenntnisse, dass wir so leben und dass wir das so hinnehmen. So wie ich von dem Mann, von dem ich erzählt habe, der wirklich plötzlich frei war, als er erkannte, er lebt aus deiner Gnade. Deine Gnade ist allgegenwärtig. Du bist das. Du bist derjenige, der immer da ist, der jede Situation unseres Lebens kennt, weil er in jeder Situation vertreten ist, weil er da ist, weil er mit uns ist und bei uns. Segne du uns und bewahre du uns. Führe du uns und leite uns. Herr, ich bitte dich einfach, dass du uns das mit nach Hause nehmen. In Jesu Namen. Amen. Amen.